Am nächsten Morgen erwachte Curtis mit hämmernden Kopfschmerzen. Unausgeschlafen und verkatert kroch er aus dem Bett und begab sich zum Brunnen. Der Himmel über dem Hof war noch immer wolkenlos und die frühe Morgenluft kühl und erfrischend. Er schöpfte reichlich Wasser aus dem Brunnen, trank ein paar wohltuende Schlucke und wusch sich das Gesicht. Während des Frühstücks horchte er auf, weil er ein fürchterliches Brüllen vernahm, das vom Apollon-Heiligtum über die Dächer von Malos hallte. Curtis erinnerte sich an seine Kindertage, als ihm dieses Brüllen noch wilde Ängste beschert hatte. Es waren die panischen Todesschreie der Stiere, die wie jedes Jahr am letzten Tag der Apollinarien vor dem Altar des Tempels geschlachtet und anschließend verbrannt wurden. Timocrates trat in die Küche und nickte ihm zur Begrüßung düster zu. »Was für eine Verschwendung«, kommentierte er den beißenden Rauch, der sich zunehmend in den Dächern der Weststadt verfing und auch den Hof seines eigenen Hauses verpestete. »Diese Stiere könnten 100 Äcker pflügen. Ich möchte nur hoffen, dass sich Apollon dessen bewusst ist.« »Bei allen Göttern«, rief Mela aufgebracht, »was ihr da sagt, Herr, ist lästerlich.« »So ist es das«, fragte Timocrates gereizt. »Weißt du, wie viele Bauern für diesen Unsinn ihre Stiere abliefern müssen? Und weißt du auch, wie die Priester mit denen verfahren, die sich den Opferzehnt nicht leisten können?« Mela schüttelte mürrisch den Kopf. »Die Hekatomben, das Opfer der 100 Stiere für Apollon, waren eine uralte Tradition ihres Glaubens, und daran durfte selbst Timocrates nicht rütteln.« Während sie sich ungehalten wieder ihren Töpfen widmete, deutete Curtis auf das Gepäck am Hofrand und fragte, wie er denn all die Leinensäcke und Holzkisten mit nach Tarsos nehmen solle. Timocrates nickte. »Ich werde dir 2 Pferde mitgeben, die gleichzeitig dein Startkapital sind. Sie tragen dich und dein Gepäck nach Tarsos, wo du sie anschließend auf dem Markt verkaufen kannst. Aber lass dich nicht übers Ohr hauen, Junge. Die Pferdehändler von Tarsos sind berüchtigt für ihre Verschlagenheit. Und jedes deiner Pferde ist mindestens 2000 Drachmen wert.«
2000 Drachmen? Fragte Curtis erschrocken.
»Ja, noch ein bisschen mehr. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass du mehr als 2000 bekommen wirst, aber weniger sollten es auf keinen Fall sein.«
»Ach, Brüderchen«, seufzte Ortygia und nahm Curtis unvermittelt in die Arme, »wie entsetzlich leer wird es hier ohne dich sein.
Gibt es eigentlich irgendeine Möglichkeit, euch zu schreiben?« fragte er. Timocrates musterte nachdenklich die Säcke am Hofrand. »Naja, es gibt da einen Stoffhändler aus Tarsos, der hier regelmäßig auf dem Markt erscheint. Sein Name ist Gordianos und er kommt irgendwo aus den Hochebenen Galatiens, komischer Kauz. Er kauft die Tuche aus dem Handel, der über den Taurus läuft, und verkauft sie hier für das Doppelte. Ich würde ihm niemals mein Geld anvertrauen, aber ein Brief? Na gut, man könnte es probieren. Kannst du dir den Namen merken? Gordianos?« »Ja, ja, ganz recht, Gordianos. Wenn du in Tarsos bist, musst du mal nach ihm fragen. Soweit ich weiß, haben die Tarsianer 2 Marktplätze, aber auf einem der beiden wird man ihn kennen. Wie ich den Mann einschätze, wird er versuchen, dir für diesen Botendienst Geld abzuverlangen. Das ist auch in Ordnung, aber gib ihm nicht mehr als 3 Drachmen. Der Nachmittag zog sich unendlich in die Länge. Curtis traf gerade seine letzten Reisevorbereitungen, als er eine Gruppe von Männern sah, die Tische und Bänke in den Hof des Hauses schleppten. Aus der Küche wehten ihm die köstlichsten Bratendüfte entgegen und neben dem alten Kirschbaum am Hofeingang entdeckte er 2 große Weinamphoren. Fragend schaute er seinen Vater an, der soeben nach Hause kam.
»Du glaubst doch wohl nicht, dass wir dich einfach so ziehen lassen, was, Junge? Heute Abend wird noch einmal kräftig gefeiert. Es ist nur schade, dass Myron nicht dabei sein kann.«
Als es allmählich dunkel wurde und Mela schon die Fackeln im Hof anzündete, trafen die ersten Gäste ein. Timarchos war gekommen, ein stattlicher Mann von gepflegter Erscheinung und der Gabe, abenteuerliche Geschichten zum Besten zu geben, bei denen manch einer sein Essen vergaß. Stephanos erschien mit seiner Frau Tychaia und ihrem gemeinsamen Sohn Zenodotus. Zu Krates Überraschung war auch Hippias anwesend, sowie Aglaia, die beste Freundin seiner Schwester. Zenodotus löcherte Krates mit Fragen über Tarsos, die Philosophie, über das Gefühl zu verreisen und alles andere, was kleine Kinder eben fasziniert, wenn sie mit Älteren zusammen sind. Er versprach Zenodotus, ihn auf dem Laufenden zu halten und ihm eines Tages, wann immer das sein mochte, ein bisschen über die Philosophie beizubringen. Mela übertraf sich selbst und tischte einen Leckerbissen nach dem anderen auf. Suppen und Braten, Salate, geräucherten Fisch und Pasteten.
Während des Abends unterhielt sich Krates lange mit Timarchos und fasste schnell Vertrauen in die Erfahrung dieses Mannes. Nach all den Schauermärchen, die Timarchos von den Karawanen erzählte, begriff er auch, warum sein Vater ausgerechnet ihn mit der Aufgabe betraut hatte, seinen Sohn sicher nach Tarsos zu bringen. Als das Mahl beendet und das Geschirr vom Tisch abgeräumt war, erhob sich Ortygia von ihrem Stuhl und hielt eine kurze Ansprache über die guten Jahre ihrer Geschwisterschaft und den Abschiedsschmerz, der ihr nun bevorstand. Doch sie wünschte Krates viel Glück auf den Weg und endete mit der Übergabe eines riesigen Teuchers, das sie ihm über den Tisch reichte. Diese Schriften, sagte sie, handelten von einem Mann, der sehr viel weiter gereist sei als ihr kleiner Bruder, und wann immer ihm in Tarsos die Decke auf den Kopf zu fallen droge, möge er sich dieser Geschichte erinnern und darüber hinaus vielleicht auch an seine Lieben in der Heimat. Die Gäste waren gerührt und klatschten Beifall, während Krates den schweren Lederbeutel an sich nahm. Nachdem er ihn vorsichtig geöffnet hatte, starrte er seine Schwester fassungslos an. Das sind ja die Bücher der Odyssee von Homer. Athena sei Dank, rief Ortygia mit gespielter Erleichterung. Er kann lesen. Krates schüttelte ungläubig den Kopf. Das Teuchhaus enthielt 24 Schriftrollen mit allen Büchern der Odyssee und musste ein Vermögen gekostet haben. Danke, war alles, was er zu sagen vermochte, während er auf seinen Sitzplatz zurückfiel und den Behälter ehrfürchtig an sein Herz drückte. Hippias vermachte ihm zum Abschied einen Talisman. Es war ein alter Bronzering, den sie einst beim Tauchen im Hafenbecken von Magasa gefunden hatten und den Hippias fortan immer bei sich trug, weil er glaubte, er bringe ihm Glück. Krates war tief gerührt und versprach, ihn immer bei sich zu tragen. Timokrates schließlich schenkte ihm zwei herrliche Rappen aus Syrien, die ein Sklave des Timarchos in den Hof führte und an der Nordwand des Hauses festband. Der Abend wurde spät und erst als der Mond schon fast in der Mitte des Himmels stand, löste sich die Festversammlung langsam auf. Krates befand sich in einem tiefen Rausch aus Wein und guten Gesprächen. Benommen schaute er auf die leere Tafel und da fiel es ihm wieder ein. Er nahm Ortygia beim Arm und fragte sie nach dem Kleid für Mela. »Beim Apoll«, rief sie leise, »das hätten wir fast vergessen.« Während Timokrates noch am Tischkopf saß und in zufriedenem Dämmerzustand dem Mond zuprostete, hatte Krates Mela in den Hof geführt und überreichte ihr das Kleid. »Ich habe es für dich gekauft«, flüsterte er, »damit du mich auch in Zukunft noch in guter Erinnerung behältst.« Mela blickte sprachlos auf den smaragdgrünen Stoff, befühlte das weiche Tuch und faltete es behutsam auseinander. »Wie schön«, stammelte sie es, »es ist so wunderschön.« Tränen rannen ihr über das Gesicht und sie drückte das Kleid fest an ihre Brust. Timokrates hatte sich schwerfällig erhoben und war mit Ortygia zu ihnen gekommen, schweigend. Und mit anerkennenden Blicken musterten sie das Kleid an Melas Körper. Timokrates nickte langsam und verstand. »Das ist zweifellos das Geschenk für eine Mutter, und ich denke, du warst ihm eine würdige Ersatzmutter.« Es war wohl das erste Mal, dass Timokrates ihr sein Lob aussprach, denn Mela begann herzzerreißend zu schluchzen. Sie sank auf den Boden und umklammerte das Kleid mit beiden Händen. Ortygia hockte sich neben sie, legte ihr den Arm um die Schulter und drückte sie fest an sich. Krates stand nur hilflos da, während sein Vater offenbar mit seinen Gefühlen kämpfte. »Mela«, sagte Timokrates schließlich, »hörst du mir zu?« Sie nickte zwischen zwei Schluchzern, sah aber nicht auf. »Mela, was würdest du machen, wenn ich dich freispreche?« Schlagartig verstummte ihr Weinen. Mela erhob sich langsam und blickte ihn mit großen, ungläubigen Augen an. Sie wusste nicht, ob sie sich verhört hatte oder ob es sich lediglich um den Scherz eines Betrunkenen handelte. »Das würdest du tun?« fragte sie mit bebender Stimme. »Ja«, antwortete Timokrates ruhig, »es tut mir zwar in der Seele weh, dich ziehen zu lassen, aber so viel Treue möchte ich gern belohnen. Wenn es also dein Wunsch ist, werde ich dich freilassen.« »Dann lass mich frei«, sagte sie ohne Umschweife, »aber ich habe eine Bitte an dich. Schick mich nicht weg, Timokrates. Ich bin zu alt, um in meine Heimat zurückzukehren. Meine Familie existiert vermutlich nicht mehr und ich werde dort gar kein Glück finden, das auch nur annähernd dem entspräche, das ich hier in deiner Familie gefunden habe. Ich werde mich weiter um deinen Haushalt kümmern und alles wird sein wie immer. Aber wenn ich eines Tages sterbe, dann sterbe ich in Freiheit. Es kam Kratis vor, als hätte er sich erst vor kurzem hingelegt, als Mela an seine Tür pochte. Der Himmel, den er aus seinem Fenster sehen konnte, war noch pechschwarz und am Horizont flimmerten die letzten Sterne. Mela hatte ihm eine Öllampe an die Tür gestellt und so konnte er noch einmal sein weitgehend leeres und aufgeräumtes Zimmer betrachten, bevor er sich in den Hof begab. Am Treppenabsatz erwarteten ihn bereits Ortygia und Timokrates, die sich im Schein einer einsamen Fackel darüber stritten, ob sie ihren Bruder bis zum oberen Stadttor begleiten durfte oder nicht. Kratis wusch sich, zog sich an und begrüßte anschließend die beiden Pferde, die noch immer im Hof standen und von dem frischen Heu kosteten, das ihnen Mela gegeben haben musste. Während des Frühstücks sagte kaum einer ein Wort, und auch der Lampenschein, der die morgendliche Szene in ein trübes Licht warf, konnte die Abschiedsstimmung nicht sonderlich erhellen. Übrigens, sagte Timokrates mit vollem Mund in die Runde, nur dass wir uns hier nicht falsch verstehen, die gute Frau, die uns das Frühstück bereitet, wurde heute Nacht freigesprochen. Ich möchte, dass ihr sie mit entsprechendem Respekt behandelt. Mela wandte sich langsam um und aus ihrem Gesicht strahlte eine freudige Ruhe. Kratis wusste, dass viele Familien ihre Sklaven irgendwann mit der Freiheit belohnten, doch er hätte nie daran gedacht, dass sein Vater so weit gehen würde, und er freute sich mit ihr. Nach dem Frühstück half er beim Satteln der Pferde. Sie verteilten das Gepäck auf die Tiere und sicherten es mit langen Seilen. Dann ging alles ziemlich schnell. Timokrates hatte seiner Tochter klar machen können, dass er sie nicht in der Gesellschaft der fremden Karawanentreiber wissen wollte, und so warf sie sich Kratis zum Abschied um den Hals. Nach einer langen Umarmung wandte der sich Mela zu, die ihm anerkennend durchs Haar fuhr. Aber sie weinte nicht, sondern forderte ihn nur auf, immer der Beste zu sein, der er sein konnte. »Vergiss nicht zu schreiben«, rief ihm Ortygia nach. »Bestimmt nicht«, erwiderte Kratis und schaute ein letztes Mal auf das Haus seiner Kindheit zurück.